Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Vergessene Lebensleistung jüdischer Menschen sichtbar machen, das hat sich mein heutiger Gast zur Aufgabe gemacht. Haru Jens war lange Chefarzt in Waldshut in Südbaden, ein gefragter Experte für entzündliche Darmerkrankungen. Heute betreut er einen offenen Gedenkort im Internet. Dort erinnert er an jüdische Medizinerinnen und Mediziner, deren Namen und Geschichten die Nationalsozialisten nach 1933 ausradieren wollten. Wie Haru Jens den Vergessenen ihren Namen zurückgibt, darüber wollen wir sprechen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich habe gerade gesagt, den Namen zurückgeben. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, weil am Anfang stand eine Liste mit rot ausgestrichenen Namen. Was ist das für eine Liste gewesen?
Das ist die Mitgliederliste unserer Fachgesellschaft, also der Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten von 1932-33. Die haben wir durch Zufall gefunden vor etwa 10 Jahren. Vor diesem Bekanntwerden der Liste hatten wir ja gar keine Vorstellung über die Namen dieser Mitglieder.
Da waren die Namen der jüdischen Mitglieder ausgestrichen.
Da sind mit einem roten Strich in dieser Liste die Namen der Mitglieder jüdischen Glaubens ausgestrichen, durchgestrichen. Das heißt, sie wurden ausgeschlossen.
Wie sind Sie an diese Liste gekommen?
Wir haben 2013 100 Jahre unserer Fachgesellschaft aufgearbeitet. Und im Rahmen dieser Recherchen haben wir in der Geschäftsstelle der Fachgesellschaft ein Verhandlungsband gefunden mit dieser Liste. Also da gab es schon seit 1914 Verhandlungsbände über die Kongresse. Und seit diese Gesellschaft formal gegründet wurde, das war 1925, gab es eine Mitgliederliste, also Namenslisten, die dann jährlich fortgeführt wurden. Das können wir auch mittlerweile ganz gut rekonstruieren.
Und da sind Sie eben auf diese ausgestrichenen Namen gestoßen. Was Haru Jens dann gemacht hat, wie er die Geschichten der vergessenen Ärztinnen und Ärzte rekonstruiert, darüber werden wir sprechen heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur. Haru Jens, er hat im Internet einen Gedenkort an jüdische Medizinerinnen und Mediziner geschaffen, ehemalige Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie. Vielleicht können Sie uns da einen kleinen Eindruck geben. Wie ist das? Wie sieht das aus? Wie erinnern Sie da an die ehemaligen Mitglieder?
Ja, vielleicht muss ich erst noch mal erklären, wie diese Idee zustande gekommen ist. Ursprünglich hatte ich vor, ein Buch zu schreiben mit einer Sammlung biografischer Skizzen über all diese Magen-Darm-Ärzte, die ausgeschlossen wurden von der Gesellschaft und ja zu einem ganz großen Teil aus Deutschland vertrieben worden sind. Und dann haben wir irgendwann gesagt, es ist vielleicht viel besser, eine Plattform zu schaffen, die interaktiv ist. Weil diese Erinnerung soll ja nicht nur den Vergessenen den Namen wiedergeben, sondern es soll eine lebendige und kontinuierliche Erinnerung sein. Das ist das eine. Das andere ist, es soll an die wissenschaftlichen Beiträge dieser Kolleginnen und Kollegen erinnern. Und für mich persönlich, das ist eine wichtige Erfahrung, es ist nicht nur Recherchearbeit oder Archivarbeit, sondern es ist Interaktion und Brücke mit den Nachfahren. Und darum haben wir gesagt, wir brauchen eine Plattform, die auch lebt, die man korrigieren kann, die man ergänzen kann. Und das hat sich auf sehr eindrückliche Weise schon jetzt innerhalb dieses ersten halben Jahres bestätigt. Das heißt, wir können jederzeit neue Erkenntnisse, neue Rechercheergebnisse da hinein einfügen, wir können Bilder hinzufügen, also ist es ein offener Ort.
Man kann die ganze Seite ein bisschen sortieren, also zum Beispiel auf eine Karte tippen, wo die Wirkungsstätten der Medizinerinnen und Mediziner eingetragen sind. Man kann auch nach Fluchtländern filtern, zum Beispiel nach Deportationsorten. Und man kann auch einzelne Namen ansteuern und ich finde das ganz spannend. Also man stößt da auf Namen, von denen man schon mal vielleicht irgendwie gehört hat oder die irgendwas zum Klingen bringen. Bei mir war das zum Beispiel Hans Uri. Das ist der Bruder von Else Uri gewesen. Else Uri, die Autorin von Nesthäkchen. Mhm. Selber ein Magen-Darm-Mediziner, gefragter Experte seiner Zeit, der dann 1933 die Kassenzulassung verloren hat.
Das ist ein wunderbares Beispiel, dass Sie sich den herausgesucht haben. Hans Uri war bis eigentlich zu unserer Liste völlig vergessen. Und obwohl er ein damals bedeutender Mediziner war in den 20er Jahren, er hat 1937 Selbstmord begangen und ist dann auf einem abgelegenen Teil auf dem jüdischen Friedhof Weißensee bestattet worden. An den hat nie jemand erinnert.
Und auch so ein Beispiel für jemanden vollkommen aus der Mitte der Gesellschaft im Ersten Weltkrieg, genau, als Militärarzt im Einsatz.
Ne? Ja, das ist charakteristisch. Also viele von diesen Medizinern waren im Ersten Weltkrieg. Es waren Patrioten, sie waren zum Teil Monarchisten, sie waren für Deutschland. Sie haben sich sehr aktiv eingesetzt, sie haben Lazarette geleitet und. Das hat einigen am Anfang 1933, 1934 geholfen. Da gab es das sogenannte Frontkämpferprivileg. Die durften dann ihre Kassenzulassung noch eine kurze Zeit behalten. Die ist ihnen dann aber auch entzogen worden. Und so war es bei Hans Uri auch. Und er hat auf dem Friedhof einen sehr kleinen Grabstein, der vollkommen verwittert war und mit Moos überwachsen. Und den haben wir dann auch entdeckt und haben dieses Foto ins Internet gestellt. Und das sind diese kleinen Details. Also für mich sind das immer so Erinnerungsfiguren.
Wie sind Sie da überhaupt vorgegangen? Also da ist dann dieser Name vergessen, wie Sie sagen, Hans Uri. Sie haben sein Grab gefunden, aber wie haben Sie dann die Informationen gesammelt? Oder das könnte man ja da auch nochmal exemplarisch erklären, wie Ihre Recherche funktioniert.
Ja, also der erste Schritt ist heute natürlich immer, man schaut im Internet. Und dann gab es eben Literatur zu Else Uri, zu seiner Schwester,
die in Auschwitz ermordet wurde.
Genau. Dann gab es Verwandte, denen die Flucht gelungen ist nach London. Und es gibt aber über den Hans Uri nur sehr spärliche Informationen. Und dann findet man Kontaktpersonen. Also ich habe diese Autorinnen, die über Else Uri geschrieben haben, alle kontaktiert, angerufen. Da gab es dann ein paar weitere Informationen, aber so ganz viel war es bei ihm nicht. Ich will Ihnen mal ein anderes Beispiel sagen, was mich auch sehr bewegt hat. Walter Arnoldi. Walter Arnoldi war ein Internist. Er ist lange in der Charité gewesen und wurde dann, weil er jüdische Großeltern hatte, entlassen. Und wir wussten am Anfang gar nichts zu ihm. Wir wussten eine Unterschrift, wir kannten eine Unterschrift. Und da war es so, da gibt es im Entschädigungsamt Akten über Wiedergutmachung. Das ist eine ganz wichtige Quelle. Er konnte nach Dänemark fliehen. Und über ganz viele Wege haben wir dann den Enkelsohn gefunden. Dieser Enkelsohn ist ein Däne und er ist im Moment dänischer Botschafter in Athen, der nun fast zeitgleich über seinen Großvater ein unveröffentlichtes Manuskript verfasst hat als Familiengeschichte. Mhm. Und da ging dann eine Tür auf, weil er uns Bilder geschickt hat, ein Porträtfoto, das ist da jetzt auch drin, das habe ich vor 3 Wochen hinzugefügt. Und das sind eben wunderbare Wege.
Und wie ist die Reaktion dann von den Nachfahren, wenn sie die ansprechen und sich dann auf einmal melden? Das passiert ja für diese Menschen wie gefühlt aus dem Nichts.
Ja, das ist für mich absolut motivierend, weil nahezu alle freuen sich über diese Kontaktaufnahme. Zu einem großen Teil haben sie 75 Jahre nichts gehört aus Deutschland, weil sich niemand um diese Großeltern gekümmert hat. Manche wissen weniger, als wir dann wussten und haben sich auch deshalb gefreut, weil Informationen hinzukamen, weil sie manche Dokumente auch gar nicht kannten, die wir dann in Archiven gefunden haben. Also diese kommunikative Dimension solcher Arbeit ist etwas, was einen immer weiter vorantreibt. Und das sind aber wirklich bewegende Momente, wenn man plötzlich solche Entdeckungen macht.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit dem Arzt und Medizinhistoriker Harro Jenz erinnert nicht nur im Netz an die Leistung jüdischer Ärztinnen und Ärzte, die von den Nationalsozialisten nach 1933 verfolgt, ermordet und in die Flucht getrieben wurden. Er ist auch Autor sogenannter jüdischer Miniaturen. Das sind Biografien jüdischer Mediziner, zum Beispiel von Hermann Strauß. Und wahrscheinlich ist jedem dieser Herr Strauß schon mal begegnet. Warum?
Ja, indirekt.
Indirekt, muss man sagen.
Also natürlich. Wenn ich an meinen eigenen medizinischen Weg zurückdenke, dann ist es so gewesen, dass ganz am Anfang wir Enddarmspiegelung machen mussten mit einem starren Gerät. Und dann ist es so, da wird einem dann dieses Gerät in die Hand gegeben und dann steht ein Oberarzt daneben und man soll die Untersuchung machen. Ich wusste natürlich überhaupt nichts über den historischen Kontext der Entwicklung dieses Gerätes. Und viel, viel später bin ich dann darauf gekommen, durch Anregung meines Abteilungsleiters in Tübingen, das muss man sagen, der wusste um die Herkunft dieser Geräte und um die Beiträge dieser jüdischen Magen-Darm-Ärzte, ist mir klar geworden, dass das ein Gerät von Hermann Strauß ist. Und dieser Hermann Strauß, in Heilbronn geboren, ging nach Berlin, war lange an der Charité und viele Jahre im jüdischen Krankenhaus in Berlin, war eben hochkreativ und er gehörte zu einer eben Gruppe jüdischer Ärztinnen und Ärzte, die ganz viele innovative Beiträge geleistet haben in unserem Fachgebiet. Und das ist ja das Fundament, auf dem wir stehen. Nur wenn man jung ist, interessiert man sich erstmal für die
Alltagsarbeit, genau,
für das, was man tun muss. Und man fragt ja nicht, wer steckt dahinter und wer hat es entwickelt.
Und darüber hinaus hat er ja auch die Strauß-Kanüle entwickelt,
genau,
die man für die,
ja,
Blutabnahme
die
braucht.
Die ist wahrscheinlich noch viel wichtiger. Es gab damals, 1890, keine gute Möglichkeit, schnell viel Blut abzunehmen. Da musste man die Venen aufritzen. Und dann hat er diese Kanüle entwickelt, fein angeschliffen. Und das war im Grunde der Beginn für die massenhafte Blutentnahme, die heute für uns selbstverständlich ist. Aber dass Hermann Strauß dahinter steckt, das weiß heute nahezu niemand mehr.
Und dieser Hermann Strauß wurde dann später deportiert nach Theresienstadt. Sie haben in diesem Buch auch seine Aufzeichnung veröffentlicht. Man kann da nachlesen und erfahren, dass er im Prinzip mit daran gearbeitet hat und verantwortlich war, dort ein sehr funktionierendes Gesundheitswesen aufzubauen. Und das ist vielleicht für viele auch überraschend, dass das zumindest am Anfang in Theresienstadt sehr gut funktioniert hat und eben diesen jüdischen Medizinerinnen und Medizinern zu verdanken war.
Wichtiger Aspekt, Theresienstadt war das sogenannte Altersghetto. Und es waren ja zeitweilig 50.000 Menschen dort eingesperrt. Und unter denen gab es etwa 800 Medizinerinnen und Mediziner. Und die SS hat die Juden gezwungen, einen sogenannten Ältestenrat einzurichten für die Selbstverwaltung. Das ist ja perfide gewesen. Aber in dem Rahmen haben sie sich bemüht, eine Organisation zu schaffen, die so gut wie möglich funktionierte. Und sie hatten tatsächlich eine Abteilung Gesundheitswesen, sie hatten Krankenhäuser, sie haben operiert, sie haben auch auf ziemlich hohem Niveau dort gearbeitet mit den Möglichkeiten, die sie hatten. Und Hermann Strauß hat Fortbildung gemacht. Er war ja älter, er war über 70.
Über 70 schon, ja.
Und er hat aus seinem Wissen vieles mitgegeben. 1942 zum Beispiel im Herbst gab es eine große Infektionskrankheitswelle, an der auch dann viele gestorben sind, vor allem die Älteren. Und sie haben sich sehr schnell bemüht, herauszufinden, welche Erreger verantwortlich sind, wie sie die Menschen retten konnten und. Daran hat Strauß mitgewirkt. Hermann Strauß ist dann im Oktober 1944, wie wir meinen, an einem Herzinfarkt gestorben.
Wenn man das hört, wie Sie gerade auch diese wissenschaftlichen Beiträge dieser Medizinerinnen und Mediziner, jetzt hatten wir das am Beispiel von Hermann Strauß, beschreiben, dann hat das ja unweigerlich auch bedeutet, bei all dem, was die Nazis zerstört haben, dass es dadurch auch zum großen Abbruch in der medizinischen Forschung oder in der Wissenschaft gekommen ist.
Ja, das ist ein entscheidender Aspekt, der leider in der Dimension bisher, zumindest kann ich das für unser Fachgebiet sagen, nicht gut aufgearbeitet ist. Damit haben sich bisher wenig Forscher beschäftigt. Man darf ja nicht vergessen, dass außerordentlich viele aktive Wissenschaftler aus Deutschland vertrieben wurden. Die gingen in die Vereinigten Staaten oder nach England, manche nach Israel, einige wenige in andere Länder und haben da zum Teil zumindest ihre Arbeit fortsetzen können. Also ein ganz wichtiges Beispiel ist Rudolf Schindler aus München, der die Magenspiegelung sehr weit vorangetrieben hat. Also man muss sich klar machen, dass bis 1932 mit starren Metallröhren eigentlich die Speiseröhre und der Magen gespiegelt wurden.
Unangenehme Vorstellung.
Und er hat 1932 im Frühjahr ein halb flexibles Instrument vorgestellt, das sicherer war und das vor allem gute Bilder aus dem Magen produziert hat. Das war das erste Mal, war ein Riesendurchbruch. Er ist dafür im März 1933 im Bayerischen Staatsanzeiger noch gewürdigt worden. Am 1. April 1933 gab es den Boykott der ärztlichen Praxen jüdischer Mediziner. Und er ist 1934 in die USA gegangen und hat dort für die Verbreitung dieser neuen Methode gesorgt. Und das war das Standardgerät für 25 Jahre Magenspiegelung, bis 1958 dann das vollflexible Instrument entwickelt wurde. Das meine ich, das ist so ein Gap in der kontinuierlichen Forschung und Wissenschaftsentwicklung. Und solche Beispiele kann man weiter anführen.
Und das ist jetzt ja noch ein relativ prominentes Beispiel. Aber wie erklären Sie sich, dass all diese anderen Leistungen, also zum Beispiel auch von Hermann Strauß, dann nach Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr in den Vordergrund gerückt worden sind?
Ja, es gab eben ein Beschweigen und Verschweigen der Namen der Menschen jüdischen Glaubens nach 1945. Und daran hat unsere Fachgesellschaft natürlich auch ihren Anteil.
Deutschlandfunk Kultur, der Arzt und Medizinhistoriker Haru Jens hat uns erzählt, wie er an die Lebensleistungen verfolgter jüdischer Medizinerinnen und Mediziner erinnert, ihnen wieder einen Platz im kollektiven deutschen Gedächtnis gibt. Wir haben da auch schon ein bisschen was über seine Motivation eben erfahren, holen da aber jetzt noch ein bisschen weiter aus, indem wir ein bisschen auf ihre eigene Geschichte auch blicken. Geboren 1948 in Norden, kleine Stadt in Ostfriesland. Ihr Vater, der war Lehrer. Eher aus der Kategorie streng oder entspannt?
Streng preußisch.
Ja. Was hat er unterrichtet?
Er war Grundschullehrer und wurde dann Schulrat. Mhm. Vor dem Ersten Weltkrieg geboren, hat das Elend des Ersten Weltkriegs als Kind erlebt, dann die Weimarer Zeit in eher bescheidenen Verhältnissen gelebt und ist dann Lehrer geworden und ist in den Zweiten Weltkrieg gezogen.
Und hat das bei Ihnen zu Hause dann eine Rolle gespielt, also was da passiert ist im Zweiten Weltkrieg?
Es wurde eben auch beschwiegen, es wurde nicht offen darüber geredet. Was er mir beigebracht hat, ist, dass Krieg schrecklich ist und es keinen Krieg wieder geben darf. Das war seine Botschaft, aber er hat nicht im Einzelnen darüber gesprochen. Aber ich habe von ihm profitiert.
Inwiefern?
Weil er mir die Tür zur Geschichte geöffnet hat. Es war immer so, auf seinem Schreibtisch lagen alle möglichen Schriften und ich erinnere mich sehr gut an das Parlament, diese Zeitung, die in den 50er Jahren eine wichtige Rolle spielte und an Schriften zum Beispiel des Warschauer Ghetto. Und das hat mich, ohne dass ich es wirklich in der Dimension richtig verstanden hätte, immer wieder beschäftigt. Und dieses Interesse an der Geschichte hat mich nie losgelassen. Das hatte ja damals keinen Zusammenhang mit der Medizin.
Ja, ja, aber Sie sind dann erstmal in Richtung Medizin gegangen. Genau. Also was hat Sie denn auf die Spur gebracht?
Ich glaube, es war ein Onkel, der war Hautarzt und es war die Vorstellung, einen helfenden Beruf ergreifen zu wollen. Ich glaube, das war so die Grundmotivation.
Aber woher kam dieses Bedürfnis, anderen helfen zu wollen? Durch das Vorbild des Onkels oder war da noch mehr?
Also da glaube ich, es war meine Mutter. Meine Mutter war eine sehr bescheidene, freundliche Frau, die es allen Menschen irgendwie gut machen wollte. Die hat mir viel Mitmenschlichkeit beigebracht.
Was spannend ist, Ihr Studium, das war dann Ende der 60er Jahre. In Marburg haben Sie studiert und waren dann auch Teil eines Arbeitskreises, der nannte sich Kritische Medizin.
Genau.
Was hat es mit diesem Arbeitskreis auf sich?
Also das war ein ganz prägender Arbeitskreis und ich bin bis heute froh, dass ich in diese Gruppe ja mehr oder weniger durch Studienkollegen gekommen bin. Da wurde eben viel hinterfragt. Was hat es mit der Medizinentwicklung auf sich? Wie gut ist die Medizin wissenschaftlich aufgestellt? Wie ist Medizin gesichert? Also was heute evidenzbasierte Medizin ist. Muss es sein, dass wir 60.000 verschiedene Medikamente haben? Wie ist es mit dem System der Medizin in den Kliniken, mit der Hierarchie? Also das war natürlich auch die Infragestellung der Ordinarienuniversität. Das war die Hochzeit der Studentenbewegung. Also ich habe studiert von 67 bis 74. Und gleichzeitig haben wir versucht, die Kliniken auch aus der Perspektive der Betroffenen, nämlich der Patienten, zu betrachten. Was ist mit der Kommunikation? Muss man nicht viel mehr auf die Patienten zugehen und zuhören?
Sie hatten da ja auch den Vergleich. Sie haben eine Zeit lang in England studiert, in London.
Ja, das kam dazu. Das englische System der Ausbildung ist damals und heute ein ganz anderes gewesen. Man wurde sofort integriert auf einer Station. Man musste die Patienten betreuen, man musste aufschreiben, was man vorschlägt, das wurde kontrolliert. Und es gab das, was wir immer auch gefordert haben, Kleingruppenunterricht. Also ein Arzt oder eine Ärztin ausbildende, die vier Leute unterrichtet hat. Und das
nicht
war herrlich.
In den großen Hörsälen.
Nicht in großen Hörsälen, nicht in der Gruppe von 20. Das war einfach praktisch ausgerichtet und sehr gut strukturiert.
Und diese praktische Ausrichtung, das bedeutet wahrscheinlich dann auch eine ganz andere Nähe zu den Patienten,
genau,
weil sie denen viel früher begegnet sind oder vom Anfang an der Ausbildung.
So ist es. Sie sind nach der ärztlichen Zwischenprüfung auf der Station und sie sind integriert und mittendrin. Und sie müssen mit den Schwestern kommunizieren, sie müssen mit den Patienten kommunizieren. Und das war ja sozusagen unser Traum damals. Und ich weiß gut, als wir zurückkamen, haben wir gesagt, das brauchen wir hier auch. Das Ergebnis war leider das Umgekehrte, die zunehmende Verschulung des Studiums. Und wenn Sie sich das heute anschauen, werden dreimal Prüfungen gemacht und es wird auf die Prüfung hingelernt.
Und Wissen fressen.
So ist es. Und das ist, meine ich, für die Orientierung nicht gut, weil es ja entscheidend geht um Kommunikation, Betreuung, Begleitung. Dass man die Fakten lernen muss, das ist ja gar keine Frage. Aber das kann jeder. Nur eine Haltung zu haben, wie man mit Patienten umgeht, das ist was ganz anderes. Das muss man auch trainieren und lernen.
Was ich auch interessant finde, als ich mich mit Ihrer, also es gibt natürlich viele interessante Punkte in Ihrer Biografie, aber Sie sind dann später als ehemaliges Mitglied dieser kritischen Mediziner dann bei der Bundeswehr gewesen als Stabsarzt für ein Jahr, glaube ich. Was war das dann für eine Erfahrung als eher linker Student oder ehemaliger linker Student?
Ja, das ist eher ein schwieriges Kapitel. Ich habe für mich damals nicht gesehen, dass ich Anfang der 70er Jahre den Wehrdienst verweigern kann. Da waren hohe Hürden. Und gleichzeitig hatte ich dann auch, ich selbst zumindest, so die Vorstellung, ich könnte einigen Soldaten helfen. Das habe ich sicher auch. Aber es war auch eine Zeit der Hilflosigkeit. Sie müssen bedenken, ich hatte noch keine richtig gute Ausbildung. Ich hatte ein Jahr praktische Medizin gemacht. Damals gab es die Medizinalassistentenzeit. Und dann wurde man als Stabsarzt ja relativ schnell eingesetzt. Und montags morgens saßen da 40 Leute in der Sprechstunde, ohne dass sie eine große Expertise hatten. Und das war schwierig. Und aus heutiger Sicht war das auch eine Fehlentscheidung, das so zu machen.
Aber Sie hatten ja wahrscheinlich keine andere Wahl, weil Sie eben da den Wehrdienst quasi
nachholen mussten. Ja, also damals war ja die Möglichkeit so, man konnte Medizin studieren und dann danach zur Bundeswehr gehen, weil die Stabsärzte brauchten. Es gab natürlich gar keine andere Möglichkeit. Ich habe zumindest für mich keinen anderen Weg damals gefunden.
Haru Jens. Heute engagiert er sich als Medizinhistoriker. Davor war er viele Jahre Chefarzt und ärztlicher Direktor am Krankenhaus Waldshut. Ein gefragter Experte für entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn. Von dieser Erkrankung Morbus Crohn haben vielleicht viele schon mal irgendwie gehört, aber wissen nicht so genau, was das meint, was das ist. Was hat es damit auf sich?
Wenn wir über entzündliche Darmerkrankungen sprechen, sprechen wir immer über zwei Krankheitsgruppen. Also einmal der Morbus Crohn, der genannt ist nach einem amerikanischen Mediziner, Herrn Crohn, der in New York gearbeitet hat. Das ist eine Entzündung des gesamten Magen-Darm-Traktes, ganz überwiegend bei jugendlichen Patienten. Und die andere Gruppe ist die sogenannte Colitis ulcerosa. Das ist eine entzündliche Dickdarmerkrankung, die aber eben auch wesentlich nur auf den Dickdarm beschränkt ist. Der Dünndarm ist damit nicht betroffen. Der Punkt ist, dass die Ursache beider Krankheitsbilder nicht bekannt ist. Also es gibt keine an Ursachen angreifende Therapie, sondern die Therapie ist Erfahrung, heute gut gesichert durch kontrollierte Studien bis hin zu sehr differenzierten Eingriffen in das Entzündungsgeschehen, um Entzündungsabläufe in der Darmschleimhaut zu blockieren. Das Problem ist, beide Krankheiten gehen einher mit Durchfällen. Man muss sich vorstellen, 10, 15, 20 Mal am Tag zur Toilette zu gehen, einen imperativen Stuhldrang zu haben, Bauchschmerzen zu haben, Gewicht abzunehmen, nicht mehr richtig essen zu können. Das ist eine massive Einschränkung natürlich der Lebensqualität.
Also eine Krankheit, die sich wie eine Glocke über das ganze Leben stülpt. Und Sie haben ja gerade gesagt, gerade junge Leute betrifft.
Wir nennen es chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Die einen haben einen dauerhaft schweren Verlauf, immer wieder Entzündungsschübe und dann Ruhephasen. Die anderen haben einmal eine schwere Entzündungsphase und dann eine anhaltende Ruhe oder Remission, wie wir sagen. Bei der Colitis ulcerosa ist es etwas anders. Wenn man dann bei einer ganz schweren Krankheit den Darm operiert und entfernt, dann ist die Krankheit weitgehend beherrscht, aber damit ist der Dickdarm verloren und man kann heute allerdings einen künstlichen Darmausgang umgehen und man näht die letzte Dünndarmschlinge auf den Darmausgang, auf den After und kann auch trainieren, den Stuhl wieder zu halten.
Sie haben die erste, glaube ich, Selbsthilfegruppe gegründet hier in Deutschland für Morbus Crohn Erkrankte. Und wahrscheinlich ist gerade das dann auch besonders wichtig, dieser Austausch der Patientinnen und Patienten, dieses Gefühl, da nicht irgendwie allein zu sein mit so einer Belastung.
Also ich habe sie nicht selbst gegründet. Sie wurde in Tübingen gegründet von Claudia Fischer. Das war eine Betroffene. Das war sozusagen in Anführungsstrichen mein Glück, dass ich diese Nähe hatte zu dieser Gruppe. Und in der Tübinger Medizinischen Klinik oder in unserer Abteilung wurde damals diese erste europäische Grundstudie mitgemacht, ganz wesentlich. Das war die Federführung. Und dadurch haben wir ganz viel Erfahrung gesammelt. Das war Anfang der 80er Jahre, das muss man sich so vorstellen. Da war noch nicht viel bekannt über diese beiden Krankheiten und es gab auch noch nicht wirklich gesichertes Wissen. Aber ich habe sehr schnell begriffen, dass wir nur gemeinsam, also Patienten und wir, Patienten und Experten, die viel Erfahrung hatten, mit dieser Krankheit fertig werden können. Und das stimmt. Ich habe mit einem Kollegen zusammen damals eins der ersten Bücher gemacht über die Selbsthilfe in laienverständlicher Sprache und bin immer noch ein bisschen stolz darüber, dass dieses Büchlein viele Auflagen erlebt hat.
Und vor allen Dingen beschreibt es ja wieder ganz gut, was Sie auch am Beispiel von England erklärt haben, dass eben dieses Arzt-Patienten-Verhältnis so wichtig ist.
Genau,
ne?
Wir sind wieder bei der Kommunikation. Man muss ganz viel aufklären, man braucht Zeit, man muss auch viel Geduld haben. Das sind manchmal komplizierte Familienverhältnisse, durch die Erkrankung allein bedingt. Und nochmal, mein Glück war, wir hatten eine Spezialambulanz und da habe ich dann jeden Vormittag Sprechstunde machen müssen mit 10 oder 12 oder 14 dieser Patienten. Und dadurch gab es relativ schnell ganz viel Erfahrung und auch Freude dann an Erfolgen.
Menschen das muss helfen man auch zu können.
Sagen. Genau.
Wenn wir auf diese neueren Therapiemethoden blicken, ich habe gelesen, mittlerweile, nicht was Morbus Crohn betrifft, aber was die Colitis ulcerosa betrifft, arbeitet man auch mit Stuhltransplantation. Was hat es damit auf sich?
Das ist ein Therapieansatz, der in meinen Augen noch nicht ganz wirklich gesichert ist. Man hat die Vorstellung, dass man durch diese Transplantation von Stuhlanteilen die Immunreaktion an der Schleimhaut verändern kann oder beeinflussen kann. Ob das wirklich so ist, das muss sich in Zukunft noch beweisen.
Es geht da um die Bakterien im Stuhl.
Genau, genau. Der Punkt ist einfach, wir wissen nicht wirklich, welche Agenzien, sagen wir mal ganz allgemein, ob Virusbestandteile oder Bakterienbestandteile oder Bakterien selbst oder Viren selbst oder Nahrungsbestandteile diesen Entzündungsprozess auslösen. Und ein Ansatz ist natürlich, im Darmlumen, also in der Öffnung des Darmes, Bedingungen zu schaffen, die diese überschießende Entzündung beeinflussen. Ob das so ist, das wird die Zukunft zeigen.
Verfolgen Sie das weiter? Also Sie sind jetzt seit 11 Jahren im Ruhestand?
Nicht wirklich. Also ich habe ja meinen Schwerpunkt mehr jetzt auf die Medizingeschichte gelegt. Ich verfolge das teilweise, weil ich es faszinierend finde, wie differenziert man heute in diese Entzündungskaskade eingreifen kann. Es gibt sehr viele neue Erkenntnisse über all diese Prozesse, die da ablaufen auf zellulärer, molekularer Ebene. Und durch diese Antikörper, nennen wir sie, kann man sehr gezielt so Entzündungsmediatoren blockieren.
Sehr spannend, auf jeden Fall. Deutschlandfunk Kultur, mein Gast heute Vormittag war Harro Jenz. Sein wichtiges Anliegen ist die Erinnerung an die Vertreibung und Verfolgung jüdischer Medizinerinnen und Mediziner nach 1933. Dafür hat er unter anderem einen Gedenkort im Internet geschaffen. Herr Jenz, wir haben jetzt eigentlich auch ganz gut so einen kleinen Eindruck bekommen, wie Sie Anteil grundsätzlich am Schicksal von Menschen nehmen. Seien es jetzt Ihre Patientinnen und Patienten oder eben bei Ihrer Erinnerungsarbeit. Was hat das mit Ihnen gemacht im Laufe der Jahre, über die Jahre?
Naja, also die Beschäftigung mit dieser Geschichte von Verfolgung, Vertreibung ist ja eher Anlass, traurig zu werden oder melancholisch zu sein. Ich kann mir bis heute nicht vorstellen, was in Deutschland passiert ist. Trotz aller Analysen, trotz aller Literatur, trotz aller historischer Forschung, das macht mich immer neu fassungslos. Und ich habe tatsächlich gedacht, dass es sowas gibt wie, das darf niemals wieder sein. Und darum natürlich auch ein Stück Aufklärung.
Ich finde auf jeden Fall auch toll, wie es Ihnen gelingt, was Sie ja auch beschrieben haben, diese Brücken zu schlagen. Jetzt auch eben die Brücke zur nächsten Generation, Schulklassen, die natürlich auch aus dem schöpfen können, was Sie jetzt an diesem Gedenkort im Netz zusammengetragen haben.
Ja, das ist in der Tat so. Also eine ganz große Freude ist jetzt gewesen in der letzten Woche, dass für die Mutter eines Arztes, Fritz Hirschberg, der nach Norwegen fliehen musste. Und das Schicksal dieser Mutter war dann so, als die Nazis nach Norwegen kamen, ist sie im November 1942 in Oslo verhaftet worden und deportiert worden nach Auschwitz und dort am 1. Dezember 1942 ermordet worden. Und der Sohn konnte nach Schweden fliehen. Und an diese Mutter ist nie erinnert. Und dann habe ich in Potsdam einfach angerufen und gefragt, warum ist da kein Stolperstein? Mhm. Und dann hat eine Schulklasse zu dieser Mutter Meta Hirschberg geforscht. 10. Klasse, Bertha von Suttner Gymnasium. Und in der letzten Woche ist für Meta Hirschberg ein Stolperstein gelegt worden. Und wenn Jugendliche sich damit beschäftigen und mir dann sagen, wir haben an diesem Beispiel mehr über den Nationalsozialismus gelernt als in unserem ganzen bisherigen Unterricht, dann ist das ein ganz wichtiges Zeichen.
Harro Jentz. Und wir sagen an dieser Stelle nochmal die Adresse dieser Internetseite, den Ort der Erinnerung im Netz, dgvs-gegen-das-vergessen.de. Diesen Link finden Sie auch im Laufe des Tages auf deutschlandfunkkultur.de. Harro Jentz, danke Ihnen für das Gespräch heute Vormittag.
Ich danke Ihnen sehr.